Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 126. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich insgesamt 4 Winzer und eine Winzerin ans Mikrofon geholt. Ich will von Ihnen wissen, wie der Weinjahrgang 2022 bisher verlaufen ist. Wie war das Wetter beim Austrieb? Wie in der Zeit der Blüte? Gab es Spätfröste zu beklagen? Hat es wieder mal zu wenig geregnet oder vielleicht sogar zu viel? Bereiten die gefährlichen Pilzkrankheiten Peronospora und Oidium auch in 2022 viel Kopfzerbrechen? In welchem Zustand befinden sich aktuell Reben und Weinbergsböden und wann ist mit dem Beginn der Ernte zu rechnen? Und selbstverständlich erkundige ich mich, was überwiegt, Zuversicht oder Skepsis? Los geht's! Dann sage ich mal Hallo, lieber Frank, ins österreichische Burgenland.
Guten Morgen, Wolfgang, guten Morgen.
Hi. Frank, sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wer du genau bist und wo du lebst und arbeitest.
Mein Name ist Frank Schindle. Ich bin seit 2019 der Geschäftsführer vom Weingut Esterhazy. Wir befinden uns gerade in Trausdorf. Trausdorf ist ein ganz kleiner Ort, der 2-3 Kilometer außerhalb vom Eisenstadt liegt. Eisenstadt ist die Landeshauptstadt vom Burgenland. Wir befinden uns also im nördlichen Burgenland. Das Weinbaugebiet heißt heutzutage Leiterberg und ist eigentlich dafür bekannt, im Burgenland über 50% Weißwein zu produzieren, weshalb wir uns so ein bisschen als das Gallien des Burgenlandes sehen.
Wie weit ist das vom See weg, vom Neusiedlersee?
Vom Neusiedlersee sind wir hier etwa 15 Kilometer weg.
Okay, aber der Einfluss ist sicherlich noch deutlich spürbar.
Genau, wo ich mich hier befinde, das ist quasi in unserem Zentrum unserer Reben. Wir haben also alle Rebflächen sind in einem Umkreis von 10 Kilometern. Ich hier selber habe lediglich eine Showanlage hier am Weingut, weil wir einfach hier in der Ebene sind. Also unsere Weingärten sind entweder direkt am See, also Rust, St. Margareten, oder aber direkt am Leitergebirge, dem östlichsten Ausläufer der Alpen in Großhöflein, St. Georgen.
Wie ist die Lage bei euch im Moment? Wie ist das Wetter gerade?
Jetzt gerade, wir haben die letzten 2 Tage beständig unbeständiges Wetter gehabt. Das heißt, abwechselnd Sonne, Wolken, Regen. Einzige Konstante ist, wir haben Wind, was uns so ein bisschen immer drüber rettet.
Okay, aber gerade aktuell bist du ganz happy damit?
Ja, jetzt gerade ist es auch trocken. Wie gesagt, die Konstante, die wir zum Glück haben, ist der pannonische Wind. Ohne den würde ich das Ganze wahrscheinlich ein bisschen kritischer sehen.
Okay. Und wenn du jetzt mal rückblickend so auf das erste Halbjahr blickst, wie war der Verlauf und in welchem Zustand sind die Reben und die Weinbergsböden heute?
Eigentlich haben wir 2022 so ein bisschen gleich begonnen wie 2021, sprich wir hatten Januar, Februar nahezu keinen Niederschlag. Und wir haben alle schon wieder damit gerechnet, dass es ein schwieriger, trockenes Jahr wird. Und dann hat es aber angefangen, regelmäßig zu regnen. Und wir waren uns auch zum Anfang des Jahres dann Richtung Februar hin alle einig, dass zu den Eisheiligen wird es sicherlich kalt werden. Wir werden Spätfröste haben, wir werden Hagel haben, was Nachbarn ja auch gehabt haben. Bei uns ist das zum Glück alles ausgeblieben. Eisheilige waren knapp 20 Grad. Und jetzt gestaltet sich das Jahr eigentlich so, dass wir nahezu keine Woche ohne Niederschlag haben. Wir haben dadurch als biologisch produzierender Betrieb durchaus mit den häufigen Touren in den Weingarten zu tun. Also wenn wir jetzt nicht alle 7 Tage spätestens in den Weingärten sind, haben wir ein Problem mit Peronospora, also falschem Mehltau. Und wir haben sehr, sehr stark wüchsig dieses Jahr, was für uns gar nicht so typisch ist. Wir sind eigentlich an der unteren Grenze, was den Regen angeht oder die Feuchtigkeit im Boden, die man für Weinbau braucht. Und da sind wir dieses Jahr deutlich drüber und das sehen wir halt. Wir haben schönes Wachstum in den Anlagen, aber ohne eigentlich zu viel auf den Trauben, also auf den Stöcken hängen zu haben.
Das klingt ja nach einem nahezu Bilderbuchverlauf.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen früh, das zu sagen. Wenn das so in etwa bleibt und wir bekommen, wie in den letzten Jahren auch, nochmal eine warme Periode und dann zum Ernte hin, also sprich Mitte September bis in den Oktober rein, eher ein bisschen kühlere Witterung wieder, kann es für uns wirklich großartig sein. Also das, was wir auf den Stämmen haben, ist von der Größe, also ich erwarte eigentlich sowohl vom Zeitpunkt her als auch von der Menge ein durchschnittliches Jahr. Ich glaube aber, es wird ein ganz anderer Jahrgang als das letzte Jahr. Letztes Jahr war geprägt von viel Säure. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Wir werden dieses Jahr deutlich weniger Säure wieder in dem Wein haben, aber wir werden wahrscheinlich mehr Exotik in diesem Wein bekommen. Also ich freue mich eigentlich schon drauf, wenn das so bleibt.
Und mit den ja, so bekannten Krankheiten in den Reben, also echter und falscher Mehltau, habt ihr da mit zu tun in diesem Jahr?
Momentan hauptsächlich der falsche Mehltau, also Peronospora. Und ich glaube, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie man im Weingarten arbeitet. Wir haben es wirklich geschafft, in einem 7-tägigen Turnus in die Weingärten zu fahren. Spritzen und Bio, das hört sich immer erstmal ein bisschen konträr an, aber was wir heutzutage spritzen, sind halt keine systemischen Mittel, sondern das ist alles auf Basis von Backpulver. Das hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an, aber Backpulver hat dieselbe Eigenschaft natürlich, wie wir es sonst auch in der Küche haben. Wir binden damit Feuchtigkeit. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass dieses Backpulver, was man einmal draufgepackt hat, nicht wochenlang dort drauf bleibt, gerade wenn es immer wieder regnet. Und dementsprechend ganz, ganz viel hängt dieses Jahr davon ab, wie stark man in diesem Laubwandmanagement ist, sprich, welche Seite der Trauben wird von Blättern befreit. Wie arbeitet man mit der Laubwand? Lässt man die dieses Jahr ein bisschen stärker stehen? Nimmt man sie stärker weg? Und da liegt, glaube ich, am Ende der Schlüssel des Erfolges für dieses Jahr.
Und wenn man mal so die Auswirkungen des Klimawandels sich anguckt, das ist ja einmal, es wird ein bisschen wärmer, es wird ein bisschen zum Teil trockener dadurch auch bedingt, aber auch in der Witterung unbeständiger, immer wieder unterbrochen, auch mit Starkregen, mit Hagel. Was würdest du sagen, wie ist das bei euch in diesem Jahr? Also habt ihr davon was gemerkt?
Also es wird auf jeden Fall extremer. Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht versuchen wegzudiskutieren. Wenn es denn mal regnet, dann regnet es stark. Wir haben dieses Jahr wirklich ein bisschen schlimmere Situationen erwartet. Wir sind mit ganz glimpflich davongekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die ganzen Weingärten in den Ebenen weggegeben habe. Also ein, zwei Sachen, die haben wir wirklich nur mit 1% Gefälle in der Anlage. Dort haben wir zum Beispiel in der Nähe von St. Margarethen eine einzige Anlage, in der wir auch wirklich Hagel abbekommen haben. Aber sobald wir Richtung Wald gehen, sobald wir Richtung See gehen, haben wir das Problem nicht mehr ganz so, weil wir dort einfach viel, viel mehr Wind haben. Und der Wind schafft es momentan ganz gut, die ganz, ganz schlimmen Sachen wegzuhalten. Es wird eher in der Ebene, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird mit dem Wind, dort geht das dann alles runter und da sieht es dann auch teilweise nicht mehr so gut aus. Und wir sehen es ja auch in anderen Regionen, dass wir dann schon mit Spätfrösten zu kämpfen haben, wo man dann die ganzen Weinberge letztlich befeuern muss, um es überhaupt irgendwie hinzubekommen.
Okay, lass uns doch mal einen kurzen Blick auf die anderen österreichischen Regionen werfen, insoweit du das überschaust. Du hast von Spätfrösten geredet. Welches Gebiet war da betroffen?
Das, was ich jetzt gemeint habe, das war wirklich gar nicht Österreich, das war jetzt Burgund. Aber ich habe schon mitbekommen, dass man fragt sich immer, warum gibt es Weinbaugebiete mit so viel Bioerzeugern oder biodynamischen Erzeugern und andere wiederum nicht. Ich glaube, das alles Entscheidende, was wir momentan sehen, ist der Wind. Und wenn ich Wind als stabilen Faktor habe, der uns als Menschen vielleicht nicht immer ganz so angenehm ist, für die Trauben ist er die Lebensversicherung bei uns gerade. Also immer wenn wir Feuchtigkeitsprobleme haben, Morgentau, was auch immer, alles was mit Feuchtigkeit, also mit Fäulnisdruck einhergehen könnte, kann der Wind weggeben. Wenn ich jetzt ein Weinbaugebiet habe, was an einem Fluss liegt, wo ich automatisch auch immer Thermik mit dabei habe, die sind alle gut weggekommen. Es wurde immer dann schwierig, wenn man sich ein bisschen vom Wasser oder von irgendwelchen Bergen entfernt hat. Da haben wir dieses Jahr schon das Thema, dass wir stark arbeiten müssen. Aber auch da geht es wieder darum, ich kann eigentlich kaum sagen, dass ein Weinbaugebiet ein riesengroßes Problem hat. Es geht eher um die einzelnen Lagen, wo die sich dann befinden.
Okay. Es wird immer notwendiger, die Dinge differenziert zu betrachten, ne? Das schließe ich daraus.
Ja, das ist ganz entscheidend. Wir wissen etwa, dass wir so 600 Millimeter Niederschlag brauchen, um eine Pflanze richtig gut überleben lassen zu können und damit die auch gute Früchte trägt. Habe ich diese 600 Millimeter innerhalb von 2 Monaten, habe ich trotzdem keine Chance, eine Traube ohne Bewässerung zur Reife zu bringen. Und wir haben am Weingut schon vor vielen Jahren entschieden, nur Rebanlagen zu bewässern, die nicht in Ertrag sind, also gerade die Junganlagen, unveredelte Anlagen, aber alles, was wir ernten, wird nicht bewässert. Und da sind wir natürlich stark von abhängig, dass wir einen schönen Verlauf haben und dementsprechend müssen wir uns die Lagen sehr gut anschauen. Und man kann sich vorstellen, alle Lagen, die Richtung Gebirge hingehen, haben den ganz großen Vorteil, wenn der Wind zum Gebirge hin drückt, dann muss diese Wolke erstmal abregnen, um dann wirklich drüber zu kommen. Und das merken wir. Und die anderen Lagen, die wir noch besitzen, die sind nahe am Wasser, wo wir einfach vielleicht weniger Niederschlag haben, aber wo die Feuchtigkeit über den Morgentau zum Beispiel gut in die Anlagen reingeht.
Verstehe. Und du hast es ja eben angedeutet, die wichtigen, die ganz entscheidenden, letztlich entscheidenden Wochen kommen ja noch, liegen
Ja.
vor euch. Wenn du jetzt da mal in die Zukunft guckst, wo schlummern da möglicherweise doch noch Gefahren bis zur Ernte?
In den letzten Jahren haben wir relativ nahe vor der, also wir reden jetzt von August, Ende August, in dem Zeitraum regelmäßig die Thematik gehabt, dass wir Hagel gehabt haben. Ja, also nach einem klassischen Sommergewitter, der ist dann in Hagel umgeschlagen. Das ist ein Risiko, was ich durchaus noch sehe. Das zweite Risiko ist eher was Regionales, was wir haben. Wir haben wahnsinnig vieles Stare und diese Stare nehmen uns teilweise wirklich die komplette Ernte innerhalb von einem halben Tag weg, in einer Lage. Was aber logischerweise mit falschem Mehltau einhergeht, ist echter Mehltau und der geht dann weniger auf die Blätter, der geht mehr in die Früchte selbst und dann habe ich einfach Trauben, die nicht mehr ausreifen, Trauben, die einfach stehen bleiben. Und aus dem Grund, momentan haben wir den Vorteil, wenn es jetzt viel regnet, ist die Pflanze gut versorgt. Wenn es während, nach der Veraison, also nach diesem Weichwerden der Trauben, wenn die Trauben Farben annehmen und dann auch Zucker einlagern, wenn es dann viel regnet, dann habe ich das Problem, dass die Beeren sehr, sehr stark dieses Wasser aufnehmen, irgendwann platzen. Und selbst wenn sie nicht platzen, wenn sie nicht platzen, habe ich verdünnten Most. Wenn sie platzen, habe ich auch noch das Problem mit Fäulnis. Also das sind schon Risiken, die wir dieses Jahr sehen. Der große Vorteil ist, dass wir eigentlich so diesen Indian Summer mittlerweile sehr, sehr schön im Burgenland und sehr stabil auch haben. Also die letzten 2, 3 Jahre haben meine Leute morgens mit Handschuhen ernten müssen, weil es morgens wirklich wieder kalt geworden ist, weil es über Nacht so stark abgekühlt hat. Und es zeigt mir schon, dass wir in den richtigen Anlagen unsere Trauben gerade stehen haben.
Und das Erntefenster beginnt dann Anfang September oder schon Ende August?
Na, Ende August wird das bei uns nicht beginnen. Wir werden ziemlich sicher Anfang September mit den Sektgrundweinen beginnen. Vielleicht ist wichtig zu verstehen, früher hat man danach gelesen, wenn die maximale Zuckereinlagerung erreicht war, wenn das quasi abgeflacht ist. Später hat man dann nach der sogenannten physiologischen Reife gelesen. Wir lesen mittlerweile aus einer Kombination von pH-Wert und Geschmack der Trauben. Und wir wissen einfach, dass ein Sektgrundwein einen pH-Wert von knapp unter 3 braucht. Und wenn es an der Stelle dann, wenn die Trauben schon so viel Aroma besitzen, dann ernten wir und dann gucken wir eigentlich kaum noch auf andere Faktoren, wie zum Beispiel das Datum. Aber unsere Erfahrung sagt uns schon eher zweite, dritte Septemberwoche, dass wir dann mit der Lese beginnen. Und das kann dann sich aber schon bis Anfang November reinziehen.
Okay. Und was ist am Ende? Was wird am Ende gelesen?
In den letzten Jahren war es immer der Cabernet Sauvignon, wo wir dann einfach dieses Spiel spielen, lesen wir oder lesen die Stare, weil wir dann einfach die Letzten sind, die noch Reben draußen haben. Und nur ein unreifer Cabernet, den brauche ich nicht im Keller. Und deswegen haben wir jedes Mal diese Entscheidung getroffen, wir lassen es draußen hängen und wir haben oft das Glück des Tüchtigen gehabt, dass wir dann einfach eine kühle Periode bekommen haben, wo die physiologische Reife fortgeschritten ist, aber die Zuckereinlagerung ganz, ganz minimal nur noch war. Also bisher war es perfekt und ich glaube, so werden wir es auch weiterhalten.
Sag mal, Frank, seit wann habt ihr dieses Problem mit den Staren? Ich habe das im letzten Jahr gesehen. Das waren Schwärme. So hatte ich das in meinem ganzen Leben bisher noch nicht erlebt.
Ja, wir sagen sogar schon Hitchcock-Ernte dazu, weil das ist wirklich beängstigend. Also in dem Moment möchte man wirklich in keinem der Weinberge sein. Ich habe sogar schon mal daran gedacht, dass wir Opfer von also von Traubendiebstahl geworden sind, weil das sieht aus wie mit einer Vollernte abgeerntet. Ehrlich gesagt, ich kenne das Thema schon seit über 15 Jahren hier in der Region. Das wird aber schlimmer, dass teilweise wir sind in einem kontinentalen Klima hier eigentlich. Das heißt, wir haben heiße, trockene Sommer und kalte, trockene Winter. Und dieses kalt und trocken im Winter, das minus 10 Grad war ja keine Besonderheit, aber mittlerweile ist es viel, viel wärmer im Winter geworden, so dass einige der Tiere gar nicht mehr abziehen. Die bleiben also in der Region und dementsprechend, sie verlagern eigentlich eher, und das war früher das Thema, früher sind sie im Seewinkel gewesen, also auf dem Ostufer vom Neusiedler See, und sie kommen immer stärker jetzt auch zu uns ans Westufer. Und ich glaube, das ist was, mit dem wir uns schon sehr, sehr lange auseinandersetzen. Wir wissen aber auch, dass wir eigentlich kaum ein Mittel dagegen haben. Also selbst das Einnetzen von den Trauben, ich glaube, das muss man mal sehen. Wir haben dazu auch mal ein Video gemacht. Vielleicht muss ich es nochmal online stellen. Man sieht richtig, wie diese Vogelschwärme sich an diesen Netzen festhalten und wie mit einem Vollernter an diesen Netzen rütteln, bis alles runterfällt. Die picken das also vom Boden auf. Und da gibt es kaum eine Lösung zu. Es gibt automatische Schreckschussanlagen, die aber, glaube ich, mehr die Leute und die Hundebesitzer nerven als wirklich die Vögel irgendwann.
Fein, lieber Frank.
Dankeschön,
Danke dir
Wolfgang.
auch.
Mach's gut.
Mach's
Bitte.
gut.
Ciao, ciao.
Ciao. Hallo Matthias, viele Grüße nach Durbach.
Ja, hallo Wolfgang.
Du bist zu Hause im Weingut heute?
Genau, aktuell ist das
Wo,
so.
sag doch mal genau unseren Hörerinnen und Hörern, wo das ist.
Wir befinden uns in der Ortenau. Die Ortenau ist eine Anbaugegend in Baden und da sind wir so rein geografisch auf der Höhe von Straßburg, nur dann eben so runde 30 Autominuten Richtung Osten, direkt an der Kante vom Schwarzwald.
Und du führst da das Weingut, wie heißt das?
Genau, da haben wir unser Hofgut, Hofgut Wörner, nennt sich das Ganze. Ist noch ein sehr junges Weingut, da wir mit der Weinproduktion auch erst 2017 begonnen hatten. Vorher hatten wir da ein bisschen eine andere Struktur in unserem Treiben.
Ich will ja, Matthias, heute mit dir reden über den Weinjahrgang 2022. Und da lass uns doch mal beginnen. Wie ging das los? Wie verlief der Winter? Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also der Winter war eigentlich dieses Jahr recht moderat, auch in seinen Niederschlägen. Ticken mehr werden ja letztes Jahr so im November rum eigentlich schön ansetzende Winterniederschläge. Da konnten durchaus ein paar Speicher wieder gefüllt werden. Und im Frühjahr ging es dann eigentlich auch erstmal recht feucht wieder los. Und auch die Temperaturen hatten sich recht lange so in Grenzen gehalten. Wir hatten beispielsweise im Vorjahr, also in 2021, kann ich mich noch an einen Tag im Februar erinnern, wo wir im T-Shirt die Weinberge noch geschnitten haben. So, das war jetzt dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall. Das heißt, wir hatten schon auf jeden Fall einen mäßigeren Start in das Jahr. Und ja, und dann ging das eigentlich auch mit dem Austrieb. Der ging dann wirklich eigentlich sehr, sehr schön und kontinuierlich voran und war auch sehr gleichmäßig in seinem Wuchs, wo man auch einfach gemerkt hat, okay, so ein paar Reservestoffe sind auf jeden Fall vorhanden und die Feuchtigkeit, die war auch da. Und dann ging das eigentlich auch dadurch, dass die Temperaturen jetzt nicht ganz so hoch waren, ja, recht kontinuierlich gut voran.
Und wie verliefen dann die Tage der Eisheiligen?
Super, also die Eisheiligen waren kein Thema dieses Jahr bei uns. Vereinzelt gab es Regionen in Baden, wo es, sagen wir mal, in sehr warmen Lagen oder frühen Lagen, beispielsweise habe ich von ein paar Schadsituationen am Kaiserstuhl gehört, wo es dann so auch ein Chardonnay-Weinberg, der auch in der Südlage recht früh austreiben kann, wo es da zu Schadereignissen gekommen ist. Aber ansonsten, ich meine, wir haben sowieso eher kühlere Weinberge, die ja, nicht unbedingt direkt nach Süden gerichtet sind, und da ist dann auch der Austrieb sicherlich noch mal so 3 Wochen später.
Und dann im Verlaufe war auch die Versorgung mit Wasser gut?
Die Versorgung mit Wasser war zunächst ausreichend, hat sich dann aber natürlich schon auch abgezeichnet, dass wir dann einen recht trockenen Start in den Frühsommer bekommen haben. Und hatten dann aber jetzt bei uns das Glück, wir sind ja direkt an der Kante vom Schwarzwald. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, das Wetter aus Südwesten kommt, das ist bei uns in der Regel so, dass dann gerade so sich ja, das Wetter so ein bisschen durch die burgundische Pforte zieht, möchte dann gegebenenfalls am Schwarzwald abregnen, damit die Wolken weiterziehen können. Und da hatten wir in der Tat, das dürfte die letzte Juniwoche gewesen sein, da hatten wir das Glück mit knapp 80 Liter Niederschlag ausgestattet zu sein. Und da hast du natürlich auch gemerkt gehabt, dass es die Natur unglaublich gebraucht hat. Und gerade die Niederschläge, die waren jetzt dieses Jahr in Deutschland auch komplett unterschiedlich. Gegenden, die halt was gekriegt haben, Gegenden, die weniger gekriegt haben. Und ja, rein durch die topografische Gegebenheit bei uns am Schwarzwaldrand haben wir einfach seit jeher immer eher Ticken mehr Niederschlag als andere Gebiete. Was dann natürlich auch manchmal in feuchten Jahren noch mal ein bisschen mehr Herausforderungen mit sich bringt, aber gerade in trockenen Jahren ist es schon auch manchmal ein Segen, absolut.
Also wenn ich das jetzt mir zusammen addiere, dann müssten die Reben und auch die Weinbergsböden aktuell in einem sehr guten Zustand sein.
Naja, also die Sache ist ja, 80 Liter im Juni, das war jetzt auch, das war gut, aber du merkst natürlich schon auch, gerade dort, wo es ein bisschen steiniger ist. Also wir haben jetzt auch dieses Jahr ein paar Parzellen, die durchaus sehr zurückhaltend in ihrem Wuchs sind, weil einfach auf den steinigeren Böden die Wasserhaltekraft nicht ganz so gegeben ist. Da merkst du schon auch jetzt wieder, dass es eng wird im Wasserhaushalt. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, auch einen Großteil der Zellvermehrungsphase jetzt hinter uns. Jetzt geht es dann nur noch ein bisschen an die Zellstreckung, und da braucht es auch nicht mehr so viel Wasser. Ich denke mal, ein bisschen Niederschlag kann für die Natur noch gut sein, aber wir haben es, glaube ich, auch einen Großteil schon überstanden. Wo es natürlich wichtig ist, darauf zu achten, gerade bei den Jungfeldern. Wir haben jetzt ein Chardonnay im ersten Jahr und wir haben noch ein Burgunder Weinberg im zweiten. Da muss man halt einfach gucken, dass die jungen Rebchen ja, nicht zu stark leiden. Und da haben wir glücklicherweise bei uns auch ein Wasserreservoir, was wir über die regenreichen Monate füllen, wovon wir jetzt ein bisschen zehren können.
Okay, also du hast eine Art Brunnen, ne?
Nee, kein Brunnen, kein Brunnen. Das ist zum einen das Regenwasser, was bei uns am Hof über die Dachflächen auch aufgefangen wird. Da haben wir uns aber schon mehrere Jahre jetzt mit beschäftigt, dass wir das Wasser ein bisschen sammeln können. Und zum anderen ist noch ein Wasserspeicher direkt am Rand vom Weinberg, der über ja, Drainagenleitungen gefüllt wird, aber ist jetzt kein Grund- oder Quellwasser.
Okay, also dann klar, da kann man die Junganlagen ein bisschen unterstützen.
Genau.
Reicht natürlich nicht, um großflächig da die Reben zu versorgen. Aber was kannst du als Winzer tun in einem trockenen Jahr, um da so ein bisschen die Reben zu entlasten? Regen machen kannst du nicht, also gibt es andere Stellschrauben.
Naja, ich sag mal, die wichtigste Stellschraube, die jetzt vielleicht nicht von einem Moment auf den nächsten umzusetzen ist, aber die wichtigste Stellschraube ist definitiv die Wasserhaltekraft des Bodens, dass wir die sukzessive steigern. Es hängt auch ein bisschen mit der Pflanzdichte zusammen, wo man, glaube ich, was tun kann, dass die, also wir haben jetzt beispielsweise unsere Rebreihen alle auf 1,80 Meter Abstand stehen. Das bedeutet, wenn die Sonne über den Berg kommt, dann beschattet die Rebreihe auch immer so ein Stück weit den Boden oder den Abstand bis zur nächsten Traubenzone. Wo halt die Sonne nicht direkt hinscheint, gibt es auch weniger Verdunstung. Also, ich sag mal, die Verdunstung zurückfahren, indem man vielleicht auch einfach ja, vielleicht dichter pflanzt. Man muss natürlich auch schauen, eben gerade in solchen Jahren, wir haben auch in den Jungfeldern eigentlich eine unglaublich schöne Begrünung drin gehabt, die super bunt war und richtig viel Leben angelockt hat. Da mussten wir jetzt schon auch reagieren und die jetzt runterkreiseln, einfach um auch die Konkurrenz ein bisschen zu minimieren. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass die Rebe ja unter allen Kulturpflanzen immer noch wahrscheinlich die wasserresistenteste oder trockenheitsresistenteste ist. Von dem her kann man die auch durchaus ein bisschen am Stresslimit fahren und das sollte sie auch verkraften.
Nun gibt es ja auch Weinberge in ganz anderen Gegenden Europas und darüber hinaus. Also ich denke an die mediterranen Zonen, da ist ja mitunter noch mit viel weniger Niederschlag zu rechnen und die Reben müssen auch da klarkommen. Sind die genetisch anders veranlagt? Kommen die mit weniger Wasser zurecht als hier bei uns, Riesling und Co.?
Also es gibt auf jeden Fall andere Genetik, andere Sorten, die auch mit Trockenheit besser zurechtkommen. Was allerdings auch manchmal noch zu berücksichtigen ist, dass viele Weinberge im mediterraneren Raum mit offener Bodenhaltung bewirtschaftet werden, und so dann halt auch jegliche Gegenspieler ausgeschaltet sind. Das ist dann natürlich vielleicht eher in so trockenen Gegenden auch nicht arg anders umzusetzen. Ich persönlich bin eigentlich kein großer Freund von einem offenen Boden, weil halt auch ja, sehr viel CO2 eigentlich dadurch verloren geht in die Atmosphäre und eben nicht gebunden wird, was der Boden eigentlich tun sollte mit seinen Pflanzen und seinen Wurzeln und seinen Aufgaben. Von dem her haben die da schon auch natürlich dann auch ja, andere Anbaumethodiken, vielleicht auch andere Erziehungssysteme und definitiv andere Rebsorten mit anderer Genetik.
Richtig, ja. Und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, es liegen ja noch 7 bis 10 Wochen wahrscheinlich, je nach Rebsorte, vor der Ernte oder vor dem Erntebeginn. Wo lauern da noch Gefahren?
Na, ich sag mal, wir haben jetzt dann nächste Woche ist nochmal so eine heißere Periode angesagt und befinden uns aber jetzt gerade noch ein bisschen in einer kühleren Front und immer bei Wetterumschwüngen kann es auch mal recht schnell zu Starkwetterereignissen kommen. Das heißt, Hagel ist definitiv bei uns am Schwarzwaldrand immer ein Thema, wo man nicht drin steckt. Das gab es beispielsweise jetzt auch ich glaube im Breisgau unten gab es ein Hagelereignis Richtung Freiburg runter, also eher auf der Schwarzwaldseite. In Straßburg, gerade gegenüber von uns, hat es vor, ich glaube, 2 Wochen fast schon Tennisball-große Hagelkörner gehagelt. Du steckst halt nicht drin, also solche Ereignisse können dann doch mal recht schnell passieren. Aber ich schaue eigentlich gerade eher zuversichtlich in die nächsten Wochen rein, weil der Zustand der Weinberge, den empfinde ich eigentlich gerade als sehr, sehr schön. Wir hatten beispielsweise auch am Anfang hatten wir einen Wahnsinnsfruchtansatz, jetzt gerade beim Riesling oder beim Müller-Thurgau, wo ich fast schon erschrocken bin. Auf der gleichen oder gleichzeitig ist dann aber auch, das dürfte Ende Mai gewesen sein, 30. Mai rum, hatten wir mal 5 Grad oder weniger wie 5 Grad und im Weinberg. Und da hat es gerade die Blüten von Riesling und Müller ziemlich verrieselt, wo jetzt plötzlich wieder ein sehr, sehr moderater Ertrag zu finden ist, teilweise sogar sehr gering. Aber die Traubenstruktur ist dadurch halt auch sehr, sehr schön und entzerrt und ja, ich denke, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr dazwischen kommt, dann können wir uns eigentlich auf eine vielleicht schon auf frühere Lese, müssen wir mal gucken, ob wir so früh dran sind wie 2018. Lieber wäre natürlich erst im September zu starten. Aber ich denke, wir können jetzt gerade echt auf eine eigentlich echt schöne Lese vorausblicken. So hoffe
Und
ich
du
doch.
würdest dann mit dem Müller starten?
Das kommt in der Tat auf die Parzelle drauf an. Also ich habe mit dem roten Traminer schon gestartet, ich habe mit dem Spätburgunder für ein Rosé schon gestartet. Das ist wirklich Jahr zu Jahr unterschiedlich und da kann ich gar nicht ein genaues Schema abrufen. Das hängt auch immer ein bisschen mit der Grundversorgung der Parzelle dann zusammen. Manchmal wird ja dann auch bei Stresssituationen eine gewisse Notreife dann induziert von der Rebe, um einfach so, sagen wir mal, deren Fortpflanzungstrieb über die Samen weiter zu schützen. Genau, dann kann es schon sein, dass trockenere Standorte vielleicht einen Ticken früher geerntet werden.
Jedenfalls, Matthias, ich wünsche dir da, was da noch bevorsteht, viel Glück. Das braucht man nämlich auch. Und freue mich dann auf den 22er, wenn wir ihn dann irgendwann mal in 23 oder vielleicht sogar noch ein bisschen später im Glas haben. Vielen Dank dir.
Prima, vielen Dank, danke auch.
Hallo, liebe Laura nach Iphofen.
Hallo Wolfgang.
Sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo du genau lebst und arbeitest.
Ja, ich bin Winzerin in Iphofen, ein kleiner Ort in Franken. Und dort habe ich mein kleines Weingut, also ganz klein und familienbetrieben. Und ich lebe aber in Durbach zusammen mit Matthias, mit meinem Freund. Und genau, pendel dann hin und her.
Okay. Wie ist die Lage im Moment in den fränkischen Weinbergen oder konkret bei dir in den Iphofener Lagen? Bist du zufrieden mit dem Zustand der Reben und der Weinbergsböden?
Ja, also es ist so, dass es bei uns auch sehr trocken ist. Und obwohl wir eigentlich auch ein bisschen Niederschlag hatten dieses Jahr, es ist nicht ganz so wie 2018 oder 2019, wo wirklich gar nichts kam. Ja, sind die Reben natürlich schon auch unter Stress. Und wir haben das aber ganz gut hinbekommen, dass wir dieses Jahr unsere Begrünung gemulcht haben, das heißt den Boden abgedeckt. Und von daher bin ich eigentlich so, wie es ist, zufrieden, weil der Boden jetzt nicht so stark austrocknet durch die Abdeckung, Material haben.
Also Trockenheit ist ein Thema, aber es ist nicht dramatisch.
Doch schon. Also es ist schon dramatisch trocken, auch an einigen Stellen bei uns.
Und hast du da Möglichkeiten darauf zu reagieren oder ist das Schicksal und man muss sich da einfach hineinfügen?
Nee, also wir haben keine Bewässerung. Da sind wir auch einfach nicht so überzeugt davon, da wir leider hier kein natürliches Gewässer haben, was fließt, und auch nicht die Möglichkeit haben, Wasser zu sammeln, Niederschläge aufzusammeln in den Wintermonaten. Ja, von daher haben wir einfach keine Möglichkeit, da Wasser auszubringen.
Okay, also Wetter machen kannst du auch nicht. Insofern gibt es nicht viele Möglichkeiten, da vorzubeugen, oder?
Nee, es gibt eigentlich keine Möglichkeit vorzubeugen. Ich meine, natürlich schauen wir, dass halt die Rebstöcke, dass da nicht so viel auch drinnen hängt, also nicht so viel Früchte. Aber wir haben eigentlich sehr, sehr gute Weinberge, also die sind sehr harmonisch und sind in ihrer Balance. Das heißt, von daher müssen wir da jetzt auch nicht nachhelfen. Aber das wäre eine Möglichkeit, was man vielleicht machen könnte, dass man Trauben rausschneidet, um sie ein bisschen zu entlasten.
Und den
Genau.
Boden einfach so bearbeiten, dass man Verdunstung vermeidet, ne?
Genau, richtig. Also dadurch, dass wir eben die Begrünung gewalzt haben, ja, vermeiden wir dadurch auch so ein Stück weit die Verdunstung. Und die Gassen, die nicht begrünt sind, sind natürlich ganz kurz gemulcht dieses Jahr. Genau.
Und bei euch in der Gegend war ja wenn ich an die letzten 10, 15 Jahre zurückdenke, gab es immer mal Jahre, da wart ihr von Spätfrösten im Frühjahr betroffen. Wie sah das dieses Jahr aus?
Ja, dieses Jahr hatten wir Glück. Also es war zwar immer mal kalt, aber es war nie an der 0-Grad-Grenze oder so. Dieses Jahr hatten wir auch keine Angst. Also da mussten wir nicht zittern. Es war kein Problem
Also die
dieses Jahr.
Eisadligen sind glimpflich vorübergezogen.
Ja, auf jeden Fall. Es war davor mal ein bisschen kälter, so 2, 3 Wochen vorher. Da war es dann mal so ein bisschen knapp mit 1, 2 Grad. Da der Austrieb auch relativ früh war bei uns dieses Jahr, genau, war das dann noch mal ein bisschen kritisch, aber es war nicht, also hat nichts gemacht.
Und wie ist es jetzt mit Pilzdruck? Gibt es da Probleme?
Auch nicht bei uns. Wir haben ja letztes Jahr das Peronospora-Jahr gehabt. Wir arbeiten ja ökologisch in den Weinbergen und im Keller. Und deswegen sind wir da natürlich schon auch sehr dahinter, dass alles gesund ist. Aber dieses Jahr sieht es wirklich gut aus vom Gesundheitszustand. Es ist ein bisschen nur Iodiumdruck da, aber wenn man da rechtzeitig spritzt und dahinter ist, kriegt man das auch gut in den Griff.
Okay, das klingt gut, es klingt gut.
Ja.
Wenn du jetzt in die nächsten Wochen blickst, mit viel Zuversicht oder auch mit der bangen Befürchtung, da könnte noch die ein oder andere Gefahr lauern.
Ja, das Problem, oder was heißt Problem, es ist jetzt ja auch nicht wirklich, ich meine, wir hatten das ja auch schon 2018 und 2019, wird halt wahrscheinlich die frühe Ernte sein, also eine Herausforderung, kein Problem, sondern eine Herausforderung. Aber das kommt halt auch sehr auf das Wetter jetzt im August an. Also der August ist immer entscheidend für die Weinernte dann auch. Und ja, wenn es dort besonders heiß ist, dann kann schon sein, dass die Trauben auch in die Notreife gehen. Oder die Rebstöcke und genau wir dann die Trauben früh ernten müssen, wenn natürlich dann auch heiße Temperaturen sind und das ist dann immer klar ein bisschen gefährlich auch für alle Mikroorganismen und Pilze. Aber dadurch, dass wir alles per Hand lesen, ja, ist das eigentlich auch bei uns jetzt ein Riesenthema. Und was halt immer noch kommen kann, ist halt Hagel im August. Ja, aber wir sind sehr positiv und denken optimistisch, weil gerade schaut es wirklich, außer die Trockenheit natürlich, ganz gut draußen aus. Die Trauben schauen schön aus und wir sind zufrieden.
Also optimal ist es immer, wenn sich die Vegetationsperiode ein bisschen länger hinzieht, ne? Die Trauben Zeit haben, um reif zu werden.
Ja.
Ist besser, als wenn es zu schnell geht.
Ja, also genau, es ist halt von den Temperaturen her einfach ein bisschen, ja, besser. Wenn die Nächte halt auch kälter sind, hat man auch mehr Aromeneinlagerung, eine bessere Säurestabilität am Ende. Und genau, man hat dann, wenn man sie länger hängen lassen kann, sind sie natürlich auch besser ausgereift, das ist richtig.
Was
Ja.
schätzt du, wann geht's los?
Ja, wir haben jetzt mal so geplant, am 1. September zu starten, ne?
Und mit welcher Sorte
Oh, das ist eine gute Frage.
dann?
Also in solchen Jahren wie diesen wird natürlich auch immer alles gleichzeitig reif und am besten erntet man alles in 3 Tagen. Gerade beim Silvaner, da gibt es so einen Punkt, da macht es mal Klick über Nacht und dann steigen die Öchsle und die Säure fällt enorm. Von daher, ich kann es gar nicht sagen. Also 2018 haben wir angefangen mit Rosé, das war unser erster und dann danach direkt Silvaner. 2019 haben wir angefangen mit Müller-Thurgau, Bacchus, Silvaner, da war es relativ normal, so wie früher. Also ja, ich kann es noch gar nicht sagen.
Laura, ich kenne das vom Burgund. Da wird auch innerhalb weniger Tage alles abgeerntet, weil die Winzer sagen, es ist jetzt auf dem Punkt und länger zuwarten wäre nicht gut. Würde das nicht auch für euch bedeuten, dass man die Schlagkraft der Erntehelfer, also der Teams, deutlich erhöhen müsste?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eine Herausforderung, weil es gerade auch ein bisschen schwierig, Lesehelfer zu finden. Ne? Genau. Oder es
Wünschenswert
muss halt
wäre es, ja.
wünschenswert auf jeden Fall, ja. Oder wir müssen halt einfach mehr Stunden am Tag arbeiten.
Und die
Das ist dann
Maschinenernte
die
kommt
andere.
natürlich gar nicht in Frage, oder?
Nee, überhaupt nicht bei uns.
Okay. Ja, dann alles Gute für die nächsten Wochen
Vielen Dank, Wolfgang.
und auf einen fantastischen 2022.
Vielen Dank. Dir auch alles Gute und bis
Danke.
bald.
Tschüss.
Tschüss.
Hallo Michel, viele Grüße nach Rupersberg in die Pfalz.
Danke, Wolfgang. Grüße an dich zurück.
Was mich heute interessiert, ist mal so eine Zwischenbilanz. Wie ist der Weinjahrgang bislang für dich 2022 verlaufen? Und wo stehen heute die Reben auf der einen Seite und wie geht es den Weinbergsböden auf der anderen Seite?
Ja, bis jetzt dürfen wir uns absolut nicht beschweren. Wir sind gut durchgekommen, hatten jetzt eine Blüte um den 25. Mai und jetzt auch ein ziemliches Turbo-Wetter, muss man sagen. Zum Glück hatten wir jetzt im Juni auch nochmal circa 70 Liter Regen bekommen. Das haben wir auch dringend benötigt, weil der Mai schon sehr heiß war. Und die Entwicklung ist eigentlich ziemlich rasant im Weinberg. Also von der Blüte bis Schrotkorngröße und jetzt Erbsengröße, das ging wirklich sehr schnell.
Und das mangelt auch nicht an Regen oder wie ist da die Lage? Ist der Boden nicht ein bisschen trocken?
Wir hatten das Glück, dass im April eigentlich um die 65 Liter gefallen sind und die haben uns durch den heißen Mai getragen. Und jetzt haben wir im Juni eben die 70 bekommen und hoffen, dass die uns durch den jetzt auch schon wieder heißen Juli durchtragen.
Und Pilzdruck gibt's wenig dieses Jahr, oder?
Dieses Jahr glücklicherweise spielt Peronospora bis jetzt keine Rolle, aber es ist eine Oidium-Wetterlage. Also Mehltau ist ein Thema. Wir haben gestern kontrolliert, haben es gut im Griff, haben jetzt aber auch praktisch Pflanzenschutz wöchentlich durchgeführt, weil eben man weiß, bei diesen Wetterlagen ist einfach der Oidium-Druck da.
Und die positive Zwischenbilanz, die du ziehst, siehst du die jetzt nur für dein Weingut oder würdest du sagen, Mensch, das ist eigentlich in der Pfalz, sehe ich das überall, dass die Weinberge gut dastehen? Sprich, gibt es eventuell auch einen Unterschied zwischen denen, die ökologisch, biologisch arbeiten und die, die das nicht tun?
Jetzt, Entwicklungsstadium hat da keinen Einfluss drauf. Das hat dann eher vielleicht einen Einfluss, wie kommen wir mit den Pilzkrankheiten durch, aber der größere Einfluss, der eine Rolle spielt, wie gehen die Leute mit ihren Böden um und haben sie in den letzten Jahrzehnten einen guten Boden aufgebaut, der diese Stress, diese Trockenstresszeiten gut abpuffern kann. Und da liegen halt Leute weit davon, die halt früh sich um Boden gekümmert haben und die kriegen halt nicht so früh den Trockenstress. Also das sind dann doch eher Kollegen, die im Biobereich arbeiten.
Okay. Und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, die nächsten Wochen sind ja da ganz entscheidend. Da ist ja noch längst nicht alles im Trocknen. Siehst du da dieser Zeit mit Optimismus entgegen oder lauern da auch noch Gefahren bis zur Ernte?
Beides. Also ich sehe erstmal mit Optimismus auf den nächsten Jahrgang, weil es bis jetzt gut gelaufen ist. Wir haben im Frühjahr auch keinen Frost gehabt. Das ist ja schon mal eine entscheidende Etappe auch. Wir haben da nichts eingebüßt und sind bis jetzt gut durchgekommen. Stand jetzt ist alles gut. Natürlich sind wir nicht begeistert von der Hitze, die jetzt nächste Woche kommt. Das ist dann auch nicht so super schön, draußen im Weinberg zu arbeiten. Das verstärkt natürlich die Trockenheit. Entscheidend ist, ob wir im Juli nochmal Wasser bekommen. Wenn das so ist, dann kommen wir weiter gut durch. Und eine Angst, die wir immer haben, dass so Hitzewellen mit Gewitter gehen. Und das ist natürlich ein Lottospiel. Wen trifft's dann? Also das ist ja oft sehr örtlich, wo dann Hagel oder Sturmböen kommen. Und wie gesagt, bis jetzt sind wir von all diesen Unbillen eigentlich verschont geblieben.
Und dann ist der Erntebeginn voraussichtlich wann?
Wir sind ja auch Sektbetrieb. Das heißt, wir starten die Ernte für die Sektgrundweine bei so 10,5 Volumenprozent. Und das, wenn ich jetzt vom 25. Mai her rechne und auch rechne, dass die Blüte auch ein bisschen verzettelt war, so auf 10 Tage, komme ich trotzdem so Ende August praktisch an mit der Leseplanung, also mit Sektgrundwein. Also ich würde mich mal ab dem 20. August für die Sektgrundweinlese richten und dann wird es wohl der Stadt auch zwischen 20. August und Anfang September liegen.
Und dann fällt der Urlaub aus?
Der Urlaub muss hinter den letzten Pflanzenschutz geklemmt werden und ja, kann vielleicht eine Woche sein, wenn es gut läuft.
Okay, Michel, ich drücke dir die Daumen, dir, deinem Team, deiner Familie. Deine Tochter ist Dankeschön. Ja mittlerweile mit im Boot, ne?
Ja, genau. Erstes Lehrjahr ist gut absolviert und jetzt kommt das zweite.
Also in diesem Sinne, vielen Dank und auf bald.
Ja, mach's gut, Wolfgang. Tschüss.
Tschüss. Hallo Thorsten, viele Grüße an die Mosel.
Ja, hallo.
Sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wo genau bist du als Winzer unterwegs und was führst du für ein Weingut?
Ja, ich sitze hier in Rheil, das ist ziemlich genau in der Mitte zwischen Trier und Koblenz an der Mosel, also an der unteren Mittelmoselregion mit sehr vielen Rieslingen, Steilhängen und auch in unserem Weingut ist es hauptsächlich Riesling, was wir machen und praktisch alles sehr steil, teilweise mit Raupen zu befahren, aber die Hälfte unserer Flächen sind alte Einzelfallerziehungen, wo wir also alles zu Fuß machen und alles per Hand machen müssen.
Okay, und wie ist das Jahr 2022 bislang für euch gelaufen? In welchem Zustand befinden sich jetzt aktuell Reben- und Weinbergsböden?
Ja, es ist ein traumhaftes Jahr, könnte man sagen. Es gibt Leute, die ein bisschen jammern, weil es zu trocken ist, aber in unseren Breiten, um Regen zu betteln, das ist, glaube ich, immer noch der falsche Weg. Dann passieren so Sachen wie letztes Jahr, dass es viel zu nass ist. Also klar könnte es hier und da ein bisschen mehr regnen, aber das, ich meine, Reben stehen im Mittelmeerraum, wo sie deutlich weniger Wasser zur Verfügung haben. Und dann sind wir hier noch vollkommen im grünen Bereich, bei dem Wissen natürlich, dass das schon was sehr Besonderes ist, was wir dieses Jahr erleben. Ich meine, wir haben unter 50% der normalen Regenmenge bisher dieses Jahr gehabt. Und wir haben jetzt 4 Monate in Folge, in denen es einfach deutlich zu trocken ist. Aber die Reben sehen super aus, würde ich sagen. Also das.
Hast du den Eindruck, sie haben sich ein bisschen an weniger Regen gewöhnt? Oder was ist der Grund dafür, dass die so gut dastehen?
Ja, ich meine, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ein bisschen was mit meiner Bewirtschaftungsmethode zu tun hat, weil ich ja seit 25 Jahren jetzt hier Bio-Weinbau mache, mit Dauerbegrünung, ohne Bodenbearbeitung, früher sehr wenig, mittlerweile in den Terrassen überhaupt keine Düngung mehr, ein bisschen Tierhaltung, also Beweidung im Winter, aber ansonsten kein Input, sodass meine Reben schon auf einem sehr niedrigen Ertragsniveau, wie du weißt, aber eigentlich vital sind und mit solchen Stresssituationen dadurch, dass sie gewohnt sind, nicht überfüttert zu sein, ganz gut klarkommen. Ja.
Und sowas wie Pilzdruck gibt es dieses Jahr auch nicht so dolle, oder?
Nein, es ist zum Ausruhen dieses Jahr. Das ist wirklich so angenehm nach dem, was wir letztes Jahr hier erlebt haben, dass wir praktisch nichts geerntet haben. Es ist natürlich ein Traum, was wir gerade sehen da draußen. Ja. Also nur, ich habe nicht mal Oidium gesehen. Das war eigentlich eine klassische Wettersituation. Morgens Taubildung, abends, mittags sehr warm. So eine klassische Oidium-Situation. Noch nicht ein Kernchen, noch gar nichts gesehen in Sachen Rebkrankheiten.
Okay, also das Jahr entschädigt für das Vergangene ein bisschen.
Also es wirklich macht unglaublich Spaß da draußen, das alles zu sehen. Bisschen beängstigend ist vielleicht die frühe Reife. Mhm. Also das war, ob wir noch viele in Urlaub fahren können, Ende August, Anfang September, wage ich mal zu bezweifeln. Da müssen wir uns so langsam auf die Ernte vorbereiten.
Aber du weißt ja, so ein paar entscheidende Wochen liegen ja nun doch tatsächlich noch auch vor euch. Ne? Das ist ja noch nicht alles safe. Worin bestehen deiner Meinung nach die Hauptgefahren jetzt bis zur Ernte? Und dann brach die Verbindung zusammen. Zu meiner letzten Frage hat Thorsten mir dann folgende Antwort zukommen lassen. Natürlich, sagt er, wissen wir alle, dass man einen Jahrgang nicht loben soll, bevor er in den Fässern liegt. Zu viel kann noch passieren. Aber unreif wird es auf jeden Fall nicht mehr. Wir sind sehr früh dran. Es ist zu erwarten, dass wir ab dem 20. bis 25. September Riesling lesen müssen. Das sind gut 10 Tage früher als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre und 3 Wochen vor dem Erntebeginn in Zeiten vor der Klimaerwärmung. Aber bis dorthin sollten keine schweren Unwetter kommen. Ein Hagel kann in wenigen Minuten alles zerstören. Ein zu nasser September führt zu viel Fäulnis und das hat einen enormen Selektionsaufwand bei der Lese zur Folge. Auch das Wetter während der Ernte kann dann noch einiges entscheiden. Regen in vollreife Trauben führt mindestens zu Verlusten durch Fäulnis. Ist die Feuchte aber moderat und das Lesewetter so schön wie jetzt im Moment, dann dürfen wir auf Edelfäule hoffen. Also, immer noch alles Spekulation, aber die Voraussetzungen für einen Superjahrgang sind exzellent. Soweit Thorstens Summary. Damit beschließt er die kleine Runde der von mir zum Jahrgang 2022 befragten Winzerinnen und Winzer. In 2 bis 3 Monate wissen wir mehr, aber selbst dann ist längst noch nicht aller Tage Abend. Weitere Wochen und Monate werden vergehen, bis aus den geernteten Trauben Wein geworden ist. Lagerzeiten absolviert sind und der fertige Wein endlich auf die Flasche gezogen werden kann. Die Besten benötigen auch dann noch viel Zeit, bis sie ihren ganzen Charme entfaltet haben. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann startet eine kleine Serie mit Winzern aus Österreich. Ich werde eine Woche vor Ort unterwegs sein und Interviews in der Wachau, dem Weinviertel und dem Burgenland führen. Ich freue mich auf diese Tour, zumal sie mit spannenden kulinarischen und kulturellen Highlights garniert ist. Schaltet also wieder ein, wenn Ende Juli die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.